Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. LinkedIn ist längst mehr als ein digitales Adressbuch. Es ist die Business-Plattform für Sichtbarkeit, Kundengewinnung, Recruiting und den Aufbau einer starken persönlichen Marke. Aber trotzdem wird das Potenzial, ganz besonders in Deutschland, noch immer sehr unterschätzt oder sogar belächelt, besonders dann, wenn es um das Thema Vertrieb geht. Mein heutiger Gast sieht das völlig anders. Für Steffen Wetzel, vielen bekannt als Mr. LinkedIn, ist die Plattform eine der wirkungsvollsten Vertriebskanäle im B2B. Als digitaler Vertriebsingenieur zeigt er Unternehmen, wie sie LinkedIn strategisch nutzen, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen und aus Sichtbarkeit messbare Geschäftserfolge erzielen. Und wir sprechen heute darüber, warum moderner Vertrieb längst nicht mehr nur am Telefon oder auf Messen stattfindet, wie Unternehmen LinkedIn erfolgreich einsetzen und welche Rolle dabei Video und Corporate Videokommunikation spielen, um Vertrauen aufzubauen oder auch natürlich um Kunden zu gewinnen. Ich grüße dich, Steffen. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Hi Florian, ich freue mich. Was für eine schöne Anmoderation. Vielen, vielen Dank dafür.
Das freut mich. Und gerade in dem Moment fängt meine Nase an zu jucken. Oh, ja. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Hier ist Podcast. Hier macht man das alles authentisch live und in Farbe.
So nämlich.
Ja, für den aufmerksamen oder die aufmerksame Podcast-Hörerin ist vielleicht schon aufgefallen, Steffen war schon mal vor, 3 Jahren, glaube ich, ne?
Es ist auf jeden Fall ein bisschen her, ja.
Bei mir im Podcast, 100 Jahre her gefühlt. Ja. Damals noch ohne Bild, heute in Bunt und Farbe.
Ja, aber nicht und in dem Studio, was ihr mir geholfen habt zu bauen oder mit uns gebaut habt, sondern im Homeoffice quasi.
Ja, ich hab's schon mitbekommen. Also ich hab's jetzt nicht angesprochen, weil ich mir dachte, aha, war der feine Herr zu faul, 2 Straßen um die Ecke zu gehen. Also ich bin hier extra am Dorf 2 Straßen hochgelaufen, um im Studio aufzunehmen.
Aha, okay. Mhm. Ja, wir können auch gerne noch mal eins machen, dann gehe ich ins Studio. Aber wir ziehen das ja jetzt um gerade. Das heißt, da ist Umbaustimmung.
Ach so. Naja, gut, dann ja. Seid ihr verziehen.
Dankeschön.
Ja, so bin ich, ne? Dann starten wir direkt los mit 3 Fragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Das ist nämlich neuer Spleen. Das ist mein neuer Spleen seit 2 Jahren. Schön. Und zwar fangen wir mit etwas Philosophischem an. Oh. Wenn du davon ausgehst, vom jetzigen Zeitpunkt und mal nach vorne in die Zukunft springst, irgendwann kommt ja der Tag, wo wir alle das letzte Hemd anziehen und den Löffel abgeben, sprich, wo wir am Ende unseres Lebens sind. Und wenn du von da aus zurückschauen würdest auf heute, welche Fähigkeit, die du jetzt noch nicht beherrschst oder noch nicht so gut beherrschst, wie du es gerne würdest, gibt es, die du unbedingt noch lernen oder verbessern möchtest, dass du dann am Ende deines Lebens sagen kannst, so, wow, also das war richtig cool, dass ich das noch gemacht habe.
Boah, jetzt haut er hier einen raus. Lass uns mal kurz drüber nachsinnieren. Da fallen mir direkt mehrere Sachen ein, weil ich natürlich noch ganz viel auf meiner Bucketlist habe, ne?
Also es geht nicht um einfache Dinge, sondern wirklich Fähigkeiten, Skills. Also nicht um Erlebnisse. Das ist ja
Wellenreiten gehört also nicht dazu.
Aber ich könnte mir, also wenn das komplex ist.
Also vielleicht eine Sache, die mir wahrscheinlich besser tun würde, die ich im Alter vielleicht noch erlernen darf, die wäre vielleicht Geduld.
Wie kommen wir denn dahin?
Genau, also etwas mehr Coolness und Entspannung. Ich bin jetzt niemand, der sich mega stresst, aber der geduldigste bin ich vielleicht nicht, ja.
Naja, gut, das ist ja eine sehr löbliche Fähigkeit, die noch zu erlernen wahrscheinlich die meisten Menschen anstreben. Aber wobei, es kommt drauf an. Also ich hab ja eigentlich fast nur selbstständige Unternehmer oder Menschen, die auch, wenn sie angestellt sind, eher Führungspersönlichkeiten sind im Podcast. Und da waren viele, die schon Geduld genannt haben. Würde ich jetzt einen Podcast mit Verwaltungsbeamten machen, dann würde wahrscheinlich keiner sagen Geduld, weil naja, Themawechsel.
Wäre möglich, ja.
Ja. Frage Nummer zwei.
Okay.
Stell dir mal vor, es kommt eine gute Fee, die sagt, Mensch Steffen, guck mal hier, Geld, Zeit und Ort spielen keine Rolle. Du kannst jetzt mal so richtig den Kopf aufmachen und dir was wünschen. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz sowohl von der Location, also da, wo du sitzt wirklich oder stehst beim Arbeiten, dann der Ort, wo das Ganze stattfindet und was du dabei machst. Wie würdest du es gestalten, wenn es wirklich absolut egal ist und keine Rolle spielt? Also das Krasse ist, die meisten sagen, oh, ich hab's doch schon so, wie ich will. Ich glaube das den Leuten immer nicht, weil wenn es wirklich völlig wurscht ist, will man dann wirklich in, keine Ahnung, in Bochum zu Hause im Büro sitzen, statt irgendwo am Meer oder in den Bergen? Ich weiß es nicht.
Super spannende Aber Frage. Weil, ja.
Ganz weit aufmachen, wirklich so.
Ja, also die, ich habe da schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Und das, weil ich schon sehr oft mit dem Gedanken gespielt habe, wegzugehen aus Deutschland. Und die spannende Sache dabei ist, also wenn wir jetzt nur mal beim Ort bleiben, wo ich ich mag's gern heiß und ich mag's gern am Meer, das ist so Spanien, liebe ich beispielsweise. Aber ich hätte da ein Problem, ich bräuchte einen Raum wie diesen oder auch wie das Büro, was wir drüben hatten, wo ich wirklich in Ruhe arbeiten kann. Deshalb, ich finde es hier tatsächlich eigentlich ganz geil und bin deshalb hier noch nicht weggegangen, weil ich mir immer sage, du kannst im Urlaub, kannst auch 4 Wochen wegfahren, dann arbeitest du mal ein paar Wochen nur mit dem Laptop, das geht auch, und einem zweiten Bildschirm oder so. Aber um wirklich in Ruhe konzentriert zu arbeiten, darf es für mich, glaube ich, draußen auch gar nicht so heiß sein. Und ich habe dann keinen Bock, in der Klimaanlage zu sitzen. Ich habe wirklich schon sehr viel drüber nachgedacht. Und deshalb fände ich das gar nicht so. Ich finde es hier wirklich in Bochum auch schön, auch wenn, weil man hier relativ viele Sachen hat. Deshalb weiß ich gar nicht, ich würde Bochum immer als Basis behalten, aber vielleicht 4 Monate oder 6 Monate im Jahr auch gern woanders sein. Was würde ich machen? Ich würde weniger arbeiten, das kann ich schon so sagen, weil ich arbeite noch sehr viel und wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr Golf spielen und ein bisschen mehr lesen und so Sachen machen, die einen mehr inspirieren, schöne Orte besuchen. Aber ich würde tatsächlich genau das Gleiche machen, weil das habe ich bisher schon geschafft, oder darf ich wagen zu behaupten, dass ich wirklich nur noch die Sachen mache, die ich wirklich machen will. Und das ist entweder arbeite ich ja mit Teams im B2B oder ich arbeite mit Einzelpersonen. Ich hatte jetzt heute auch schon 2 Workshops oder wir haben unser Programm für Selbstständige. Und das ist das, was mich wirklich erfüllt, wenn ich Leuten helfen kann. So. Also das würde ich nicht aufgeben. Das würde ich auch bis ins hohe Alter machen, solange ich kann. Das war Punkt Nummer 2 und ich glaube, du hattest noch einen dritten Punkt da drin, ne? Oder?
Nee, der Ort, wo du bist, das, was du tust und wie dein Raum aussehen würde. Aber das hast du
wie
ja
mein, wie mein Raum aussehen würde. Er wäre, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen ordentlicher als das hier. Aber das sieht man jetzt hier nicht, ne? Aber
das ist das Wichtigste.
Genau, ein bisschen ordentlicher. Aber ich kann das sehr gut ausblenden, immer solche Sachen.
Mhm. Ja, schön. Da gehen wir, in manchen Sachen sind wir wirklich übereinstimmend. Wegziehen aus Deutschland kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch wenn viele Dinge viele Missstände existieren, habe ich auch keine Lust, mich in diese Dauernörgeler einzureihen. Nee. Ich habe gestern Abend, das ist total krass, ich war gestern Abend, wir wohnen ja hier, kennst ja Waldorf hier, kennst du gar nicht, stimmt, wir haben uns immer woanders getroffen, wenn in der Gegend warst, aber bei uns hier
war es. Wir waren nur mal in diesem Schloss und du sagtest, das ist nicht so weit weg, glaube ich, ne?
Genau, in dem Schlosshotel, genau, darüber
haben wir uns die Session gemacht. Aber ich bin auch mal zu dir gefahren, das war irgendwas am Ende von der Straße. Doch, ich war mal da. Ich habe irgendwas bei dir abgeholt oder hingebracht. Oder
das kann so sein. Genau. Also hier ist ja wirklich ein kleines Dörfchen, 800 Seelen.
Ja.
Und da bin ich gestern Abend, wann habe ich Feierabend gemacht? 9:30, 9:45, bin ich durchs Dorf getigert und bin noch bei meinem Kumpel Olaf vorbei, hier unser Allround-Handwerker für unsere Studioprojekte, noch fürs nächste Projekt Sachen vorbeigebracht. Und dann saßen Pärchen, Bekannte von uns, saßen im Hof bei denen, sind die Nachbarn von denen, das war so, also 10 Uhr, Flasche Wein war auf, Flasche Bier stand daneben, haben sich unterhalten und er ist in Rente schon lange, er ist Lehrer gewesen, großer Frankreich-Fan, seitdem ich das weiß, bin ich mit ihm sehr viel im Kontakt, er hat auch in Frankreich gelebt, früher mit einer Französin verheiratet, großartig, und sie ist die ehemalige Kindergärtnerin unserer Kinder, die sind hier im Dorf, die sind ja schon erwachsen mittlerweile im Kindergarten gewesen und sie ist jetzt auch wenige Jahre vor der Rente. Und dann erzählte sie so, wie das mittlerweile ist, was für Zwängen die stehen von völlig überprotektiven, aber auch überforderten Eltern auf der einen Seite und auf der anderen Seite Staat und Betreibergesellschaft, die immer mehr die Kinder und die Erzieherinnen einengen in dem, was sie tun, dass die Verwaltung mittlerweile den größten Teil des Tages einnimmt.
Unfassbar.
Und dann fing die Freundin von mir, oder die Freundin von uns, die Frau vom Olaf, die ist Ärztin, fing dann an zu erzählen, wie das bei ihr im MVZ ist, wo sie arbeitet, und ich saß dann und dachte irgendwann, ey, ich motze nie wieder über meine Arbeit, weil ich hab keine Verbände oder irgendwelchen besonderen, das ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich, du musst nicht an der Handwerkskammer oder weiß der Geier an irgendwelche Lieferkettengesetz nee. und so ein Quatsch dich mit beschäftigen. Wir können sehr viel freigestalten, deshalb bin ich total dankbar, in dem Surrounding, wo ich bin, zu arbeiten. Aber mein Traum ist es auch, wir haben es auch vor, deshalb sind wir jetzt im Herbst 3 Wochen in Spanien, das mal auszuprobieren, ist auch wirklich zu sagen, aber hier läuft alles, hier ist die Basis, und dann geht man mal irgendwie 3 Monate nach Südfrankreich oder nach Spanien. Funktioniert übrigens nur mit Starlink. Ich habe noch nirgendwo in Frankreich oder Spanien gutes Internet gehabt, wahrscheinlich in großen Städten, aber nicht auf dem Land.
Ja.
Aber das ist genauso meine Idee auch.
Ja, vor allem auch den Winter hier weg zu sein, weil die Winter hier sind ja wirklich mittlerweile sehr lang. Und das hat ja auch definitiv. Ja, das hat ja auch definitiv was mit der Mentalität dann zu tun. Du spürst, es wird alles langsamer, es kommt alles zur Ruhe. So, das ist in gewissen Sachen auch gut. Aber ich finde, das wäre eine schöne Sache, hier ein bisschen regelmäßig rauszukommen. Habe ich im letzten Jahr auch gemacht. Ja. Das hat mir sehr gut getan. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich wollte noch eine andere Sache sagen, die habe ich jetzt aber vergessen. Tatsächlich. In Bezug auf das, was du sagtest. Ach so, nee, genau. Ich habe niemanden, der mir im Nacken sitzt. Und das für mich gibt's ein Thema, Florian. Ich war ja Marketing-Vertriebsleiter in Ratingen. Und wer aus dem Ruhrpott kommt, der weiß, von Bochum bis nach Ratingen fährst du die A40. Und A40 ist hier schon Alarmsignal, wenn das jemand sagt, ne? Und da habe ich, das ist eine 40-Kilometer Strecke, und ich habe teilweise Tage gehabt, da habe ich drei bis vier Stunden hin und zurück gebraucht. Für 40 Kilometer eine Strecke, ne? Ja. Und das ist für mich immer so die Sache, wenn ich im Auto sitze und jemanden vom Flughafen aus Düsseldorf abhole oder hinbringe oder selber hinfahre, das ist so die gleiche Strecke, und jedes Mal, wenn ich die fahre, denke ich so, Gott, bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe jeden Tag. Was für eine verschwendete Lebenszeit das war, ne? Also ich habe dann Hörbücher gehört oder so, aber eigentlich auch nur Sachen gemacht, um zu improvisieren, so. Aber eigentlich brauche ich das nicht mehr. Deshalb diese Freiheit machen zu können, was man will, und auch ohne jetzt strikte Vorgaben. Natürlich haben wir auch ein paar Regeln, aber ohne so strikte Vorgaben, das ist schon, ach, herrlich.
Das ist, ja, man muss sich immer wieder bewusst machen. Also ich habe auch gestern, bei uns ist es mittlerweile so schön, Joanna, die ist ja voll in ihr Business drin. Bei uns zwar im Firmengebäude, aber sie sitzt in ihrem Studio. Mhm. Und wir gehen zu Fuß 5-6 Minuten nach Hause. Und dann haben wir heute, ja, jetzt wo wir da aus dem Urlaub zurück, wir waren ja gerade in Frankreich zurück sind, haben wir jetzt wieder sehr viel nachzuarbeiten. Und dann haben wir gestern gesagt, komm, wir gehen mittags nicht nach Hause zum Essen, weil ist ja eh keiner da, die Kinder arbeiten. Unsere Tochter ist ausgezogen im Februar, sind nur noch die Jungs da. Mittlerweile, jetzt zieht von unserem Jüngsten die Freundin demnächst noch ein, ist der Plan. Finde ich auch cool, weil dann ist das Haus, ist ja auch so ein bisschen, sind wir sehr glücklich, weil wenn wir dann weg sind, unser Jüngster, der ist jetzt 21, der will auch erstmal eine Weile noch hier bleiben, weil er hier seinen Job hat, dann können die das Haus hüten, die sind happy. Ne? 178 ja. Quadratmeter Haus für sich ist ja auch nicht schlecht.
Ja.
Dann haben wir einfach Essen mitgenommen und hier in der Küche in der Firma uns was zu essen gemacht. Ja, und das ist so toll, weißt du, wir sind zusammen, wir arbeiten zusammen und wir sehen uns dann eigentlich teilweise den ganzen Tag nicht. Ich habe mir heute eine kleine Nachricht auf dem Post-it geschrieben, weil wir uns nicht mal in der Küche getroffen haben, aber das ist so schön, weißt du, dass du eben nicht Arbeitswege nach Hause hast, du isst in der Firma, ich arbeite mit meiner Frau zusammen, ohne dass wir uns auf den Keks gehen. Ich bin gerade echt sehr, sehr dankbar für das Leben, was wir haben, wo wir echt auch jahrelang dran gearbeitet haben, und von daher...
Das ist auch toll. Das ist auch geil für alle Zuhörer vielleicht. Florian und ich haben noch mit jemandem zusammen, mit dem Live zusammen vor, wie lange ist es her? Auch 3 Jahre? 2,5? Ja. Haben wir jetzt mal so eine Art Mastermind mit uns gemacht, haben uns in so ein Schlosshotel quasi eingebucht, ne? Oder was das war. Und
genau, Schlosshotel Buckpol.
haben so über unsere Zukunftspläne gesprochen, wie wir das optimieren können und so. Und wir wissen alle auch voneinander halt, dass nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und von daher ist es total schön, das auch von Florian mal zu hören. Ich freue mich mega, wie das bei euch läuft. Verdient. Ich weiß ja, was ihr da macht. Verdienterweise. Freut mich sehr, mein Lieber.
Danke, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir noch eine Frage offen.
Ah,
last but not least sind drei Fragen.
Yes.
Welcher bekannten Persönlichkeit wärest du gerne begegnet, wenn sie verstorben ist? Oder würdest du gerne noch begegnen, wenn sie lebt? Und was hättet ihr gesprochen oder was würdet ihr miteinander besprechen?
Es gibt zwei Leute, von denen ich sage, die leben beide noch, die ich gern treffen würde in meinem Leben. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Und ob ich das dann hinkriege, mit denen wirklich zu reden, weiß ich auch nicht. Aber der erste ist Richard Branson, weil ich riesen Richard Branson Fan bin. Ich habe alle Bücher gelesen, wie der Companies aufgebaut hat. Es gibt so viel faszinierende Dinge über den zu sagen und wie er sie gemacht hat, wo ich noch 1 Million Fragezeichen im Kopf habe. Also wenn du hörst beispielsweise, der arbeitet 90 Minuten am Tag in der Regel, so, da hat er einen Termin mit seiner Assistenz und die soll, hat halt die Aufgabe, eine Frage nie zweimal zu stellen, aber der hat sein Handy nie dabei, der hat gar keine Kommunikation, der macht den Tag über, was er will, ne? Finde ich super, super inspirierend und dieses serviceorientierte Company-Aufbau, den er macht, so serviceorientierte Company, er stellt diese Führungspyramide auf den Kopf und sagt, die obere Ebene ist immer für die untere da, fertig, Punkt. So, und das finde ich sehr, sehr geil. Der zweite ist tatsächlich Tony Robbins. Ich denke, ist den meisten Begriff, ne? Unfassbarer Typ. 2x live gesehen in meinem Leben. Den würde ich gerne mal, oder mit dem würde ich gerne zu ein paar Themen sprechen. Und es gibt sogar noch einen dritten, das ist Russell Brunson. Das ist quasi dann nicht Richard Branson, sondern Russell Brunson. Das ist jetzt wiederum der Marketing-Gott aus den USA. Gott, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber der, auf dem alles basiert, was auch alle großen Marketer heute machen. Alex Hormozy, Dan Martelli, haben alle bei ihm gelernt. Und der
hat bei Dan Kennedy gelernt.
Ja, weil der hat die Sachen viel konsumiert und jetzt ja auch alles aufgekauft, aber er hat sich auch super, super viel selbst erarbeitet, ne?
Ja.
Also das wäre nochmal richtig, richtig spannend. Das wären so drei Leute, mit denen ich gern mal eine Stunde hätte.
Ja, schön. Ja, Russell Branson ist interessant. Ich war ja nie groß in diesem ganzen Marketing-Sales-Thema drin bis vor 5 Jahren. Kannte ihn natürlich nicht. Und hat mir so am Rande mitbekommen, du hast ja auch viel erzählt, auch Alex Hormozy, die Sachen kenne ich ja leider auch. Und dann war ich, vor 1,5 Jahren war ich beim Boris Thomas auf dem Seminar. Boris ist der Geschäftsführer von Lattoflex, aber auch ganz stark in dem ganzen Thema Marketing drin, Busenfreund von Alex Christiani und aber auch in 1000 anderen Themen. Mhm. Und der kennt halt Russell Branson, glaube ich, sogar persönlich, ich bin nicht sicher.
Die sind beide, glaube ich, in seiner Mastermind, der Christiani auch.
Genau, und auch beim Dan Kennedy auch. Und super spannend darüber über Boris, da fahre ich übrigens über nächste Woche hin, richte ihm sein Studio ein. Habe ich sehr viel von den beiden gelernt und also ich bin jetzt, es ist ja nicht mein Hauptthema, aber alles, was ich so mitbekommen habe, hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich dachte, das ist ja so krass, dass eine einzelne Person, natürlich hat er auch viel gelernt, aber so viele Ideen hatte für Marketing und Vertrieb.
Unglaublich.
Also
wie tief das geht, wie psychologisch tief das geht, man macht sich keinen Eindruck davon. Wie tief das geht, ich kann mal ein Beispiel dafür nennen. Die meisten kennen ja Sales-Webinare, ne? Und so ein Sales-Webinar, wir entwickeln die teilweise ja auch mit Kunden und dann sage ich den Kunden immer, pass auf, im Prinzip ist ein Sales-Webinar nichts anderes als eine große Glaubenssatzumprogrammierung. Das heißt, du musst deine Kunden so gut kennen. Du musst genau wissen, welche Zweifel, welche Hürden, welche Glaubenssätze haben die in ihrem Kopf. Das ist eine ellenlange Checkliste. Da können über 100 Punkte draufstehen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, auf jeder PowerPoint-Folie, wenn du es mal ganz plakativ machst, steht ein Glaubenssatz und wir überlegen uns, was soll die Person danach denken? Also sie glaubt jetzt das und wir wollen, dass sie danach XY denkt. So, und wie bauen wir die Brücke? Und jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, das ist böses Manipulieren. Naja, es ist im Prinzip Motivieren und Umbauen von Glaubenssätzen, weil die Glaubenssätze die meisten Leute wirklich daran hindern, in die Aktion zu kommen. Ne? Und das ist so crazy, wenn man da mal in die Tiefe geht. Das geht so tief, Florian. Das ist verrückt.
Ja, es gibt, also wie gesagt, ich war bei Boris im Sales-Seminar letztes Jahr und dies Jahr in seinem Brand-Summit, das ist auch so ein zweitägiges Marketing-Seminar. Mega spannend, weil der halt nur diese Themen, also auch gerade auch von Branson und von Kennedy ganz viel macht. Und auch Dinge, die ich in Deutschland, ich habe ja auch schon einiges gelesen, nicht annähernd so viel wie du zu den Thematiken, aber noch nie gehört habe. Es gibt ein krasses Thema, kennst du vielleicht, ansonsten versuch mal rauszufinden, was darüber. Ich kenn's krieg's im Detail nicht mehr ganz hin, aber das war super spannend, diese Childers Chunks, schon mal von gehört. Das ist von John Childers. Das war ein Marketing- oder Vertriebstrainer aus den USA in den 90ern. Der hatte ein sehr cooles Konzept entwickelt, wie er im Laufe eines Verkaufsgespräches oder auch im Rahmen einer Präsentation immer die typischen Einwände, die am Ende kommen, im Vorfeld andeutet. Also nicht eine klassische Einwandbehandlung, sondern immer wieder so, wie so ein Chunk immer reinhaut, aber dann weitermacht. Dass die Leute das immer so als Anker im Kopf haben und dann im Nachgang ganz subtil diese Einwände aber entkräftet. Und der hat darüber eine Buchreihe geschrieben und eine DVD-Reihe in den 90ern produziert. Die ist Ende der 90er komplett, hat Boris uns erzählt, vom Markt verschwunden, weil Dan Kennedy die aufgekauft hat und nicht mehr wieder aufgelegt hat. Weil er sagte, das ist so geiles Know-how für Marketing und Sales, das will ich gerne selber in meiner Mastermind drin haben. Also ist unheimlich spannend, was es da für Sachen gibt. Also siehst, ich bin da mittlerweile auch großer Fan von diesen Themen. Ich komme einfach nicht dazu, so viel zu lesen, wie ich gerne möchte.
Also für das Spannende vielleicht auch für alle Unternehmenskunden oder Unternehmen, die jetzt hier zuhören oder so, ne? Wir haben lange, ich habe ja auch 3,5 Jahre Sales Funnel für SAP gebaut und da kamen die meisten Unternehmen immer, weil wir haben die Partner beraten, wie sie ihre Sales Funnel bauen, weil ich mich eben so gut auskenne in dem Kram, ist damals SAP auf mich zugekommen und die meisten Unternehmen kamen dann immer an mit, ja, wir haben hier eine Webinar-Reihe, die wir gerne machen würden, und dann habe ich gesagt, okay, was habt ihr da? Ja, wir haben hier 5 Webinare, die würden wir gerne nach und nach jeden 2 Monate was anderes. Das haben wir jedes Mal, also für alle, die das gerade machen, komplett über Bord geworfen und haben gesagt, nein, Leute, ihr braucht nur eins, das macht ihr alle 2 Monate und das wird Sales optimiert, weil das ist beim ersten Mal nicht annähernd bei 60-70%. Das wird erst mit dem Feedback der Kunden weiterentwickelt, was wir brauchen, damit es salesy ist. Und ihr braucht auch keine Webinar-Reihe, weil da habt ihr immer die gleichen Leute sitzen, die eh nicht kaufen oder die schon Kunde sind. Die braucht ihr nicht zu überzeugen. Ihr braucht die Leute, die offen sind und die ihr dann konvertieren könnt. Und dann wird sowas komplett anders aufgebaut, wenn man sowas macht. Mhm. Also ich kriege immer noch Unternehmen mit, die mit ihren Webinar-Reihen nach draußen gehen, wo ich mir denke, Leute, macht ein richtiges und das zieht ihr über 3 Jahre durch. Dann hilft dir so ein Tool, steckst du einmal Arbeit rein, aber dann hilft dir so ein Tool, 3 bis 5 Jahre zu verkaufen, ne? Ganz anderes Mindset dahinter dann.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe ja selber auch so Online-Programme in der Corona-Zeit aufgebaut und dachte damals auch, ich mache eine Reihe mit 3, 4, 5 Webinaren, das ist komplett gescheitert, ist komplett in die Hose gegangen. Also es waren immer dieselben drin, die nicht gekauft haben, die haben sich bedankt über das Ganze, genau, was sie so an Wissen noch mit abgreifen konnten, aber gekauft hat keiner.
Nee.
Zumindest nicht dadurch.
Nee.
Ja, spannend, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin.
Okay.
Nämlich Vertrieb und Marketing, natürlich auch mit einem schönen Twist Richtung Video, aber genau das, was ich am Anfang in der Anmoderation gesagt hatte, erlebe ich halt regelmäßig wieder. Also ich hatte, es ist jetzt nicht nur auf LinkedIn bezogen, aber mit dieser Person habe ich auch über LinkedIn gesprochen und da hat er genauso reagiert. Ich war dieses Jahr auf einer Messe, war auf ein paar Veranstaltungen auf einer Messe und dann hatten wir unser Studio da stehen, kennst du ja, unser Pop-Up-Studio, was unser Messestand ist, und dann kam ein, ich sag mal, älterer Herr, 63 stellte sich später raus, war er im Anzug und Brille, kam so auf mich zugewippt, so gut gelaunt, grinsend und meinte, was machen Sie denn da? Dann habe ich das erklärt, meinte, ah ja, so Video ist alles Quatsch. Sag ich, wie jetzt? Ja, das gucke ich mir doch nicht an, und grinste sich ein, so ein bisschen überheblich, fand ich schon echt krass. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns eine Viertelstunde unterhalten, wo ich meinte, naja, aber andere Generationen und Vorteile, Zeit und sonst was. Und in dem Rahmen kam ich auch auf LinkedIn zu sprechen, meinte auch, gucken Sie mal bei LinkedIn, ne, wenn Sie da als Unternehmen sichtbar sind, wenn Sie sich durch Videos bei LinkedIn zeigen, LinkedIn ein bisschen proaktiver nutzen. LinkedIn ist so ein Schwachsinn, braucht kein Mensch und da passiert doch eh nichts außer Selbstdarstellung. Das ist doch alles Kappes. Am Ende stellt sich raus, der war bei einem großen deutschen Maschinenbauer, der Leiter der Presse, Pressesprecher, Leiter der Unternehmenskommunikation. Das fand ich richtig krass mit der Meinung. Was glaubst du, warum Deutschland immer noch das Thema LinkedIn in einigen Bereichen, gerade im Mittelstand, immer noch so unterschätzt wird oder teilweise belächelt wird?
Na, ich würde ganz ehrlich sagen, also keine Kritik an den Leuten, aber ich würde sagen, es wurde nicht verstanden. Also es wird LinkedIn wird nicht richtig verstanden als das, was es ist. Wir kennen in der Regel Facebook, wir kennen Xing, wir kennen Instagram, wir kennen TikTok als sehr oberflächliche Plattform, wo es viel um Content geht. Und bei LinkedIn ist die Idee halt eine ganz andere. Und weil das immer übertragen wird, quasi als wäre LinkedIn so ein B2B-Instagram, wird der eigentliche Zweck nicht verstanden. Und um den vielleicht mal ganz klar und plakativ zu machen, LinkedIn ist ein B2B-Social-Media-CRM. Also LinkedIn ist eine digitale Kontaktverwaltung für deine potenziellen Kunden. So, und wenn wir das nur aus Vertriebssicht jetzt gesehen, du kannst es im Recruiting spielen, im Partnermanagement, egal wo. Und das Ding ist, wenn wir heutzutage an Zielgruppenbesitz sprechen, das ist nämlich das Entscheidende. Es geht um Zielgruppenbesitz. Zielgruppenbesitz bedeutet, ich bin in der Lage, eine Zielgruppe auf Knopfdruck oder so schnell wie möglich immer direkt zu erreichen. So, das versuchen wir im Marketing schon immer zu erreichen, indem wir an die E-Mail-Adressen kommen. Aber das ist mittlerweile extremst abgenutzt. Die Conversion Rates sind wirklich sehr gering in diesem Bereich. Und das liegt unter anderem mit daran, dass oft diese persönliche Bindung nicht besteht zwischen einem Newsletter oder einem Newsletter-Versender und dem letztendlichen Nutzer. Und der große Vorteil für Unternehmen oder Vertriebler, auch Geschäftsführer, Inhaber bei LinkedIn ist, dass LinkedIn so eine halb persönliche und halb business-technische Verbindung ist. Das heißt, um den Zuhörern mal eine Idee zu geben, was ich darüber alles machen kann, ich kann beispielsweise Leute aus meiner Zielgruppe fragen, ob sie auch auf der Messe XY sind, wenn ich da Aussteller bin. Ja? Oder ich kann mich mit Leuten vernetzen, auf der Messe eben oder nach der Messe, wenn ich die Visitenkarten habe und sie über LinkedIn nochmal kontaktieren. Weil jetzt ist das Ding ja nach so einer Messe wie folgt. In der Regel sammeln die Unternehmen irgendwie Kontakte ein oder scannen QR-Codes oder was auch immer. So, dann haben sie nachher eine große Liste. So, aber die werden jetzt vielleicht einmal angerufen. Wenn du einen guten Vertrieb hast, vielleicht auch zweimal. Und dann ist Schluss, ja? So, und jetzt kannst du denen ja nicht jede Woche eine E-Mail schicken. Das heißt, du hast ein Erreichbarkeitsproblem. Wenn du die aber bei LinkedIn in deinen Kontakten hast und du regelmäßig Content postest zu einem Thema, was die auch interessiert, dann hast du eine Chance, sie immer weiter zu erreichen. Jetzt kannst du ganz viel machen. Du kannst durch indirekt im Prinzip dein Image aufbauen, das Branding auch deiner Company, aber auch dein persönliches als Ansprechpartner, die Expertise. Und jetzt kommt ein entscheidender Faktor. Im B2B haben wir es oft halt nicht, dass wir Bedarfe erzwingen können. So, das heißt, der Bedarf, jemand interessiert sich für ein Thema, aber sagt, hey, ich habe vorher noch drei andere Themen, die muss ich erledigen. Und dann ist manchmal der Bedarf erst in einem 3 Monaten, 6 Monaten, in einem Jahr, in 2 Jahren da. Jetzt ist ja mein Job, dafür zu sorgen, dass dann, wenn der Bedarf da ist, die Person mich noch auf dem Schirm hat. Ja? Und genau das schaffe ich über LinkedIn. Und das schaffe ich über verschiedene Kommunikationsebenen. Auf der einen über Content, aber Content würde ich jetzt auch nicht überbewerten, weil das Wichtige ist, ich habe ja auch die Nachrichten. Ich kann über die LinkedIn-Nachrichten die Personen kontaktieren. Wenn wir jetzt einmal nachdenken, welche Wege haben wir denn, die Leute zu kontaktieren, dann haben wir immer nur erstens das Telefon, zweitens die E-Mail, die geschäftliche E-Mail. Und dann hört's auf, weil wir schreiben mit denen ja nicht über WhatsApp, wenn wir überhaupt die Handynummer haben. So, und ich brauche auch erstmal genau die Telefonnummer. So, und jetzt habe ich LinkedIn und bei LinkedIn kann ich chatten. Und im Chat gehe ich dann nicht raus und sag, hey, haben Sie gerade Zeit für ein Gespräch? Haben Sie Lust, sich um das Thema zu unterhalten? Also dieses Salesy-Thema, ne? Wir Deutschen sind da sehr plump gewesen, in dem, wie LinkedIn genutzt wurde. Sondern wir sagen wieder irgendwas Spannendes. Wir haben unsere Broschüre zum Thema XY neu aufgelegt. Hätten Sie Interesse daran? Also immer Permission-Marketing, ja? Ich frage die Leute immer, ob sie Interesse haben. Und was die Deutschen halt, also die Deutschen, ich weiß nicht, es ist international ähnlich, ja, aber was viele hier komplett vergessen ist, wie viele Kontakte haben sie schon bei LinkedIn? Also auch viele, die Kontakt sammeln. Und wie arbeiten sie mit diesem Schatz? Weil das ist ein Schatz. Wenn Unternehmen verkauft werden, Florian, ne, dann ist einer der größten Assets in allen Unternehmen die Kundenkontakte, die schon da sind und das komplette CRM mit potenziellen Leads. Und das ist das, was die Leute heutzutage nicht checken oder die Unternehmen auch nicht checken, dass ihre Mitarbeitenden die Chance haben, das aufzubauen. Das kannst du dann durch Absicherungsmechanismen auch immer aufs über ein Unternehmen übertragen hinten, ja, weil viele haben dann Angst, okay, dann hat der Vertriebler die Kontakte, was ist, wenn der weg ist? Das kann man alles regeln, ist gar kein Problem. Aber diese Art von Zielgruppenbesitz, ein Unternehmen gibt sich viel Mühe, macht ein Sommerfest oder macht eine Produktpräsentation, macht irgendwas und sagt dann, ja, und wie laden wir die Leute jetzt ein? Ja, wir posten mal über die Unternehmen. Seite. Oh Wunder, es kommt kein Mensch. Ja? Aber wenn die Vertriebler in Summe 5000 Kontakte haben, die sie jetzt anschreiben können, wo sie einfach nur eine Nachricht schicken, hey, wir machen eine kleine Produktpräsentation, falls sie sich jemals gefragt haben, wie das und das läuft, würde ich mich freuen, sie einladen zu dürfen. Dann geht's doch um die Quote. Dann sagen vielleicht 10 oder 5%, ja, klingt ganz interessant. Dann kommen nachher 2. Scheißegal, am Ende des Tages sind es 100 Leute. Ja? Die sie dann auf einmal da haben, weil sie den Zielgruppenbesitz hatten und die direkte Erreichbarkeit. Und darum geht's. Und das versteht aktuell in Deutschland tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil der Leute. Und hat dann übrigens auf der anderen Seite auch die Geduld, es durchzuziehen, weil das ist ein langfristiges Thema. Aber ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz eine Idee den Leuten mitgeben. Man kann sich mal vorstellen, ein Vertriebler, oder du kannst es auch auf 4 oder auf 8 oder auf 20 verteilen, hätte in 2 Jahren 10.000 Kontakte, oder machen wir mal 15, ist zu viel, 5.000 Kontakte von Personen, die in der eigenen Branche was zu sagen haben und potenzielle Interessenten sind. Was ist das wert? Wie groß ist überhaupt euer Markt? Wie viele Ansprechpartner habt ihr? Und das ist so krass, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man sagt, okay, wir können vielleicht 20%, 30%, 40%, 50% unseres Marktes direkt erreichen. Wir brauchen keine Ads mehr über die Company Page zu schalten, die sowieso viel zu teuer sind. Also wie viele Unternehmen in LinkedIn Marketing Werbung oder in Werbung Geld ballern und dann nichts für rauskriegen. Unfassbar. Ja, und sowas ist anders zu berechnen, aber hat einen krassen Return on Invest langfristig.
Ja, und es gibt ja auch, das habe ich auch eine Zeit lang selber gemacht. Ich hatte ja noch früher Programme hier so, ne, für Solo-Selbstständige oder kleine Firmen mit Online-Betreuung. Es gibt ja noch die Möglichkeit, über LinkedIn Live Menschen zu erreichen. Das ist ja auch wahrscheinlich das am wenigsten genutzte Format bei LinkedIn. Also quasi ein Livestream, kann man auch ein Mini-Webinar draus machen. Und da kann ich ja, ist ja wahrscheinlich immer noch so, dass ich pro Woche 999 Kontakte einladen kann. Hat sich ja was geändert?
Nee, das kannst du immer noch. Also du kannst genau LinkedIn-Events promoten grundsätzlich. 990 Kontakte pro Woche. Du kannst über die Nachrichten und über den Content die Sachen promoten. Wobei LinkedIn-Lives würde ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr so krass empfehlen, weil die Reichweite so runtergegangen ist. Die war mal viel, viel größer. Du hast mit LinkedIn-Lives, wenn du wirklich im Stream live bist, wesentlich mehr Leute erreicht. Aktuell sehe ich immer nur welche dahin dümpeln. Die haben dann 5 bis 8 Zuschauer oder sowas. Das ist aktuell gerade nicht mehr so zielführend. Leider.
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das bis vor knapp 2 Jahren habe ich es regelmäßig gemacht. Ich hatte live auch nie mehr als 10 dabei. Aber das viel Spannendere für mich war, die vielen, die zugesagt haben. Also wenn ich, sagen wir, über 4 Wochen jetzt knapp 4.000 angeschrieben habe, da haben in der Regel haben dann so 100 bis 200, 150 bis 200 haben dann zugesagt. Die haben sich das dann angeschaut im Vorfeld. Manche haben daneben geklickt. Also ich habe dann auch nachgehakt hier, ne, morgens das Event oder habe noch weitere Informationen geschickt. Da waren viele, die versehentlich ja geklickt haben, weil gar nicht wussten. Aber das Spannende ist, wie viele sich die Videos über Wochen lang noch von dem Live angeguckt haben. Ja. Das finde ich so spannend. Meine Erfahrung, das hattest du mir damals ja auch gesagt, eine Zeit lang hatte ich es ja genauso gemacht, alle 4 Wochen das Gleiche machen, das gleiche LinkedIn Live, nicht zu lang. Ich habe früher den Fehler gemacht, 1 Stunde, da ist kein Mensch, da hat er Bock dabei zu sein. 20 Minuten Impuls. Ja. Und ich habe einmal damals, dann ging es aus privaten Gründen, weil mein Vater damals gestorben ist, ging es halt nicht mehr weiter und danach hatte ich ganz andere berufliche Ausrichtung. Einmal habe ich so gemacht, dass ich 2, 3 LinkedIn Live gemacht habe und danach auf ein Webinar verwiesen habe, wo ich dann tiefer reingegangen bin. Und das war wirklich spannend. Das wirklich sind dann auch ein, zwei potenzielle Kunden und sogar ein Kunde bei rausgekommen.
Mega.
Und das kann ich echt nur empfehlen. Aber dieses zu glauben, dass jemand, es ist bei YouTube, musst du schon auch ein bekannter Streamer sein, dass Leute wirklich groß live dabei sind. Aber das Tolle finde ich bei LinkedIn Live halt, dass du proaktiv Leute einladen kannst und die können sich halt immer noch irgendwann angucken. Also man darf keine zu hohen Erwartungen haben und es auch nicht mit einem Verkaufswebinar vergleichen, sondern eher so als Einstieg im Funnel.
Genau, also du kannst, ich habe ja auch meine Interviews früher über LinkedIn Lives gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Also es kann auch sein, dass es heute nochmal so funktionieren würde, aber wir haben es jetzt lange nicht mehr getestet, weil wir sind so gewachsen, dass es sich nur noch Sinn macht mit einer E-Mail-Registrierung. Aber was vielleicht ganz spannend ist, Florian, ich habe das hier mal parallel aufgemacht, weil die meisten können sich nicht vorstellen, wie so eine LinkedIn-Kampagne funktioniert, ja? Und ich habe hier für mich einfach nur mal die Zahlen gerade, weil ich die aktuellen Zahlen sehen wollte. So, wir haben in meinem Netzwerk, das ist jetzt relativ groß, aber haben wir circa um die 6.500 Selbstständigen, die für unser Produkt, unsere Ausbildung für Selbstständige in Frage kommen. Wir sind ja hauptsächlich B2B, aber da haben wir auch ein paar Selbstständige. So, jetzt haben wir eine Kampagne gemacht, 7.000 sind's. Haben wir eine Kampagne gemacht mit 7.095 Leute, die haben wir rausgesucht. Mhm. Und von denen haben bisher 6.400 eine Nachricht bekommen, ob sie Interesse an etwas haben. Wir haben so ein Training für Selbstständige. Und auf diese 6.400 Nachrichten, 6.427, um genau zu sein, haben 365 geantwortet, ja, sie hätten gerne das Training. Also eine Quote von circa 5%. Und das ist, wie nachher Vertrieb läuft, wenn man sich jetzt als Unternehmen vorstellt, ich habe das. Und meine Vertriebler fragen jedes halbe Jahr wieder in ihr Netzwerk rein, wer denn gerade, ob gerade was Interesse, also wir bieten was Interessantes an oder ob es was Neues gibt oder ob es jetzt Sinn macht zu sprechen oder wie auch immer. Und ich arbeite mit diesem Netzwerk, dann kriege ich jedes Mal ein Ergebnis. Und ich brauche nicht die hohe Quote. Und das ist das, was die Unternehmen verstehen müssen. Wenn man jetzt hier 7.000 Leute einlädt zu so einem LinkedIn-Training, dann werden mit Sicherheit auch, oder zu so einem LinkedIn-Live, dann kommt auch wieder ein gewisser Teil. Also es geht immer um die Quote. Und die Leute erwarten halt ganz oft bei LinkedIn, ja, wir schreiben jetzt mal 100 Leute an und dann müssen das am besten 10 Kunden werden. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch, auch mit Marketing-Cycle und Sales-Cycle und was du alles dahinter hast. Ne? Aber das dachte ich, wäre mal ganz spannend. So, das sind Live-Zahlen, die ich hier gerade gesagt habe. So, und die sind Bombe, nach wie vor.
Und was du nicht vergessen darfst, was ich auch immer unseren Kunden sage, wo eigentlich bisher keiner sich mit dem Thema LinkedIn Live oder LinkedIn Events beschäftigt hat. Das kommt halt im Zuge der Zusammenarbeit erst. Wenn du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, die bei LinkedIn aktiv sind, die haben ja auch ein Netzwerk. Und diese 999 Kontakte pro Woche ist pro Person. Das heißt, habe ich 5 Leute im Marketing, 10 Leute im Vertrieb, dann können 15 Leute in ihrem Netzwerk pro Woche 999 Kontakte einladen. Und auch da macht es wieder die Quote.
Absolut. Ja,
und das ist, was völlig unterschätzt wird. Also ich glaube, es ist wie bei allem. Ich meine, wir reden auch schon seit 3 Jahren darüber und du gibst mir immer wieder Tipps, wie ich das viel strukturierter nutzen kann. Es ist eine Frage der Zeit natürlich. Bei mir ist es einfach von der Manpower begrenzt noch. Und meine Kunden kommen meistens auch durch Events, weil ich da halt mit unserem Studio auch zu sehen bin. Aber nicht desto trotz ist es, sobald du ein bisschen Manpower hast und eh jemand im Vertrieb und im Marketing tätig ist, glaube ich, echt ein wahnsinnig ungenutztes Potenzial.
Absolut. Und da möchte ich am liebsten schreien, gerade Florian, wenn du das sagst. Weil die meisten Unternehmen haben aktuell Vertriebsprobleme. Und wenn du mit denen sprichst, und da sind wir auch relativ ehrlich dann in so einer Erstanalyse, und dann frage ich die, okay, tut mir leid, wenn ich das so hart fragen muss, aber was macht denn dein Vertrieb den ganzen Tag? Das klingt jetzt hart, kriege ich selber fast Gänsehaut, aber wenn die Leute mir sagen, sie haben keine Zeit für LinkedIn, aber sie haben 4 Vollzeitvertriebler, die gerade alle ihre Zahlen nicht erreichen, ja, dann würde ich mir ja überlegen, was können die denn vielleicht anders machen, dass die ihre Zahlen erreichen? Und das ist zumindest ein Weg, wo du nachvollziehbar auch sehen kannst, was machen die Leute und was entwickelt sich bei denen. Schau, in den meisten Projekten ist es so, auch wenn ich gerade wenn wir mit Leuten von älteren Generationen arbeiten, ne, wo wo sich einfach gewisse Arbeitsweisen so verfestigt haben und wo LinkedIn neu ist. Es gibt immer ein paar, die sind richtig motiviert und die haben richtig Bock und sind richtig offen, trotz dessen. So. Und bei denen läuft es in der Regel immer. Und die machen aber ganz oft nicht mehr als 50 Kontaktanfragen pro Woche oder so. Das heißt, die hauen gar nicht die Schlagzahlen raus, die alle möglich sind und geben gar nicht den Druck drauf, aber die beschäftigen sich dann in Ruhe so intensiv damit und merken das Potenzial und gehen dann mit den Leuten in Dialog und merken, okay, es ist ja nichts anderes, als wenn ich einen Telefonhörer in die Hand nehme und anfange, Leute anzurufen. So Kaltakquise funktioniert am Ende des Tages auch mit einer Quote. Und bei LinkedIn funktioniert es auch, aber eben mit einer Quote. So. Und das finde ich immer so krass, dass die Unternehmen sagen, ja, für LinkedIn haben wir keine Zeit. Okay, habt ihr ein Vertriebsproblem? Ja. Habt ihr ein Umsatzproblem? Ja. Aber für LinkedIn habt ihr keine Zeit.
Das klappt bei uns in der Branche nicht.
Ja, würde ich die Kapazität nehmen, die da ist und woanders hinschieben. Ne? Oder auch Video bei dir. Also wir sind manchmal in unseren Denkstrukturen so verkopft, glaube ich, in Deutschland. Video ist das Tool. Wenn du Sympathie aufbauen willst mit deinem Vertrieb, mit deinem kompletten Unternehmen, mach gefälligst Videos und bring deine Leute dazu, dass sie vor der Kamera stehen können, dass sie ein vernünftiges Setting haben, dass sie sich wohlfühlen davor, weil natürlich geht es hier um menschliche Befindlichkeiten, aber dass sie dein Unternehmen auch vernünftig repräsentieren. Weil digitales Video ist nichts anderes als digitales Netzwerk. Also auf Offline-Veranstaltungen können die Leute das doch auch und haben repräsentative Jobs. So, jetzt muss ich doch nur hergehen und hinkriegen, dass sie das auch über bestimmte Plattformen schaffen. Wenn ich dann jetzt kombiniere ich das wieder mit LinkedIn, Florian, wenn ich jetzt 2500 Entscheider oder 5000 Leute in meinem Netzwerk habe, es können auch 1000 sein, und bei LinkedIn, das ist nochmal ganz wichtig, LinkedIn ist die einzige Social-Media-Plattform, auf der ich mir die Follower der Zukunft selber aussuchen darf. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Follower der Zukunft selber aussuchen. Und die kannst du rückwärts entwickeln über Content. Und jetzt stellt sich da ein Florian ganz sympathisch hin und jede Woche kommt ein Video von Florian, wo er was zum Thema B2B-Kommunikation über Video beispielsweise erklärt. Ja? Oder ich verkaufe was ganz anderes. Vollkommen egal. Aber die Leute lernen den Vertriebler auch kennen. So, diese Dreidimensionalität, so als wird der auf einer Messe rumstehen. Wir haben ein geiles Beispiel, Nico Greiner von PPI. Ja? PPI klar, hatte ich mal im Training
vor. Auch bei mir im Podcast.
Genau, mega, mega Typ. So, und die waren ja im Training vor, ich weiß gar nicht, 4,5 Jahren oder was. Und mit denen haben wir diese Strategie quasi gemacht. Nico sagte, ja, Steffen, du, das Outreach-Thema ist nicht so unseres. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also ging es dann um Content und wir wollen über Content das machen. Der Nico sagt, also die haben auch unfassbare Impressions gehabt. Die waren ja auch, die haben ja in einem Jahr 13 Millionen Impressions, glaube ich, hat der über seinen Content gemacht. Wenn du das umrechnest in Werbegeld, ist das mehr als eine halbe Million, was der einfach an Impressions reingeholt hat über organischen Content. Schon mit einer Agentur, aber die war nicht ansatzweise so teuer wie eine halbe Million. Und der sagt, der Effekt ist gar nicht über LinkedIn, kommen die Leute auf uns zu und kaufen, aber auf jeder Messe ist unser Messestand voll. Ja. Bombenvoll. Die Leute wollen alle mit mir reden. Die Leute sehen mich, die Leute kennen mich. Wir haben ein Image, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben alle anderen an die Wand geklatscht mit diesem Image. Die sind nicht da, die existieren nicht. Und das ist was, wo Unternehmen, was jetzt ein Unternehmen sich getraut hat, was ich total geil finde, und wo ganz viele Unternehmen noch super zurückhaltend sind und nicht verstehen, dass sie gar nicht laut sein müssen. Sie müssen auch nicht schreien, aber sie müssen präsent sein, sie müssen passieren, um in diesen Fernsehwerbungswiedererkennungseffekt zu kommen, dass ich sie nicht vergesse, weil die Unternehmen sind es gewohnt, dass ihre Namen über Jahrzehnte hinweg existieren. Das gibt es heute nicht mehr in dieser schnelllebigen Welt. Du musst permanent Präsenz zeigen. So, und da ist dann, wenn deine Mitarbeitenden es schaffen, auf Video präsent zu sein und sympathisch zu sein, ich vergleiche das immer wie so ein dreidimensionaler Todesstern, ja? So ein 3D-Todesstern-Puzzle. Ja? Jedes Video gibt mir wieder einen anderen Blickwinkel und ist ein neues Puzzleteil in diesem Mosaik. Und irgendwann ist es so plastisch, dass ich mir den Florian, obwohl ich ihn nur per Video gesehen habe, ich denke, ich kenne den in- und auswendig, den Mann. Und dann spreche ich den auch an, wenn ich auf Events bin. Das kennst du und das kenne ich genauso. Ja.
Habe ich live erlebt, mehrfach.
So, ja. Die Leute glauben, sie kennen uns schon ewig und sind dann immer total verwundert, wenn du sagst, wer warst du nochmal? Und das ist der Effekt, den man erzielen kann für sein Unternehmen. Und so bleibt man halt präsent heute. Über Menschen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Na? Dieser Effekt von, ich glaube, ich kenne den schon, das ist ja noch in der Kombination mit Podcast noch stärker. Also das Schärfste, was mir passiert ist, war letztes Jahr auf der Evalanche-Wiesn. Ich stehe, ich glaube, das waren parallel irgendwelche Vorträge, war ein bisschen ruhiger, stehe an der Kaffeemaschine, ziehe mir einen Kaffee auf, plötzlich von hinten eine Stimme. Ach, ist ja spannend, jetzt mal den Menschen die Person hinter der Stimme live zu sehen. Wie bitte? Kannte ich nicht.
Ja.
Ja, er hatte mich im Podcast gehört, hat mich durch meine Stimme halt, also er hat mich auch gesehen, aber ne, hauptsächlich erkannt und schon waren wir im Gespräch. Ging sogar so weit, dass wir bei ihm im Unternehmen zu Besuch waren, weil wir eh in der Gegend waren, wegen potenzieller Zusammenarbeit. Hat dann aus ganz anderen Gründen nicht funktioniert, wegen anderen Schwerpunkt, aber da war eine Tür auf und ich erlebe es ja regelmäßig bei Veranstaltungen, dass ich angesprochen werde. Und ich muss ja zu meiner Schande sagen, weil du gerade sagst, da siehst du jede Woche ein Video von Florian. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich habe gerade heute wieder angefangen mit kleinen Videos.
Sehr gut.
Die Kinder des Schusters, ne, wie das so ist. Aber ich kann es nur bestätigen, das sagen mir unsere Kunden alle, denen ich sage, fangt damit an. Und selbst bei so banalen Dingen wie Zeitfressern im Vertrieb. Ich hatte eine schöne Story, hatte ich letztens auch in einem Beitrag von erzählt, glaube ich. Vertriebsteamleiterin von einem Kunden von uns. Wir waren vor Ort, haben Workshop, die haben ein Studio bekommen, eine Jahresbetreuung mit uns und dann waren vor Ort zum Workshop und dann können halt immer verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiter sich bei mir eine Coaching-Session dann an dem Tag buchen und die kamen und sagte, ey, wir haben hier, der Chef sagt, ich sollte mit dem mal sprechen, weil im Vertrieb haben wir echt ein Problem, dieses ewige Nachfassen, das frisst so viel Zeit. Da sag ich, gut, ich bin jetzt nicht der Vertriebsexperte, aber das hat ja wohl mit Kommunikation zu tun, ne? Also stell dir mal die Frage, woran liegt's? Naja, der Hauptgrund ist, wir haben ein Angebot, das ist 15, 16 Seiten lang. Da steht erstmal so ein PDF, steht drin, was wir grundsätzlich machen. Und dann ist es sehr individuell mit den ganzen Punkten für jeden Kunden. Sag ich, okay, wie kriegen die das? Ja, ich habe ein Gespräch mit dem Fachkontakt und dann schicken wir das PDF raus, wenn er sagt, das ist okay, das individuelle erarbeitete Angebot. Und dann muss ich zwischen vier und sechs Schleifen drehen, um alle Fragen der plötzlich auftauchenden neuen Mitglieder des Buying Centers zu beantworten. Also das heißt, sie hat mit ein, zwei Leuten im Vorfeld einen vertrieblichen Kontakt und dann kommen plötzlich aus dem Nichts andere Leute, die sagen, ich habe heute auch noch was zu sagen.
Ja.
Und das frisst ihr wahnsinnig viel Zeit, weil sie immer wieder das Gleiche erklärt.
Ja.
Und dann saß ich dann, dachte mir, also ich würde ja wahnsinnig werden für so eine Zeitverschwendung.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, was steht denn dagegen, dass du den Leuten das einmal auf Video erklärst? Sagt sie, die kriegst du nicht alle in einen Termin zu einem Videocall. Sag ich, nee, nicht Videocall. Videocall würde ich auch nicht machen, weil das Problem ist ja, kriegt bei 10 Entscheider einen Videocall. Blödsinn. Ja. Nimm's als Videobotschaft auf. Mach eine kleine Präsentation, PowerPoint, wo du euch als Unternehmen kurz vorstellst, weil das sind die ersten drei Seiten. Da müssen die kein PDF lesen, sondern du machst es ein bisschen bildhafter, dann erzählst du was dazu, ein, zwei Minuten und dann gehst du das Angebot durch, entweder also grafisch ein bisschen aufgearbeitet in der PowerPoint oder direkt halt in den betriebswirtschaftlichen, also sprich das PDF selber. Und dann schickst du das raus als Videobotschaft und dann kann sich jeder angucken, wann er will. Das mache ich seit zwei Jahren. Die Erfolgsquote ist bei mir explodiert. Also wirklich explodiert, was ich früher an Einwandbehandlungen hatte. Und dann musst du dem Einkauf erklären, die überhaupt gar nicht mit dem Thema zu tun. Habe ich alles nicht mehr. Ja. Habe ich nicht. Null. Und ich sehe auch, ich nutze Loom dafür, ich sehe wann, wie oft das Video angeguckt wurde. Manche gucken sich es dreimal an, dann gibt's noch fünf andere Leute und. Und das ist so eine banale Kleinigkeit, weil du eben sagtest, diese Persönlichkeit aufbauen, aber auch Dinge, die halt Zeit fressen im Vertrieb.
Absolut.
Das ist manchmal wirklich sehr einfach.
Absolut. Und wenn du ein paar Sachen auch Fragen beantwortest, dann musst du die ja nicht explizit für den Kunden beantworten. Du kannst ja auch einfach nachher eine Q&A-Seite daraus bauen und sagen, pass auf, die häufigsten Fragen haben wir hier untergebracht, bitte schauen Sie da mal rein. Oder du packst die Fragen ins PDF und verlinkst dann die Videonachrichten. Also es geht heute so vieles so effizienter, aber du solltest halt auf den Sachen auch vernünftig aussehen. Und jetzt gerade, wenn du eine Company bist, die ein bisschen was auf sich hält, sollte das auch bei deinen Mitarbeitenden ja so aussehen. Deshalb fand ich das so geil, was ihr mit den Vertriebsarbeitsplätzen auch gemacht habt, dass ihr die so ausgestattet habt bei ein paar Kunden. Das habe ich ja mitgekriegt, weil ich sitze manchmal mit Leuten, also wenn wir große Kunden haben und da sind irgendwie 20 Leute in einem Training, ich kann wirklich teilweise nur mit dem Kopf schütteln, wie die, wenn ich die, ich traue mich manchmal gar nicht zu fragen, macht ihr die Sales Calls auch so? Wirklich, es ist so böse. Also ich machen sie das so. Und ich spreche dann nachher mit dem Vertriebsleiter und sag denen immer, Leute, das ist, ihr verkauft hier Sachen für 100.000 Euro, ab 100.000 Euro aufwärts. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? Und irgendwelche komischen verwischten Hintergründe, wo du ein rumhängendes Handtuch oder einen Vorhang erkennst, wo ich so Leute, nee, bitte nicht.
Ja, ja, aber das ist, also da ist dann kein Geld für da ganz häufig, weil es ist auch so ein Wertigkeitsthema, habe ich mittlerweile festgestellt. Es ist in den Köpfen drin, da sind wir bei dem Thema Glaubenssätze.
Genau, aber
in
alle Firmenwagen, pass auf, alle Firmenwagen sind Mercedes. Aber.
Ja, klar.
Genau.
Ja, klar. Ja, aber das, du, ich weiß nicht, ob dich in Sinn, wir haben auch drüber gesprochen. Markus Milz hatte doch mal vor Jahren so ein schönes Video zugemacht, der Außendienst gehört abgeschafft, wo er das genau thematisiert hat. Sein erfolgreichstes YouTube-Video, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast. Und das sehe ich genauso, dieses, immer noch diese Diskrepanz an Altem festzuhalten, großer Fuhrpark, weil natürlich ist das ein persönliches Thema, dass das Vertriebsteam unbedingt, ne, jemand, der im Außendienst unterwegs war, sich dafür entschieden hat, der hat das ja aus vielen Gründen gemacht, nicht nur, weil er gerne verkauft. Aber wenn es halt einfach von der Effizienz nicht mehr so funktioniert und man die Gewichtung verkehrt hat, denn glaub mir, ich habe mit so vielen Unternehmen zu tun, wo ich dann auch das Thema anspreche, wie sieht's mit eurem Vertriebsteam aus und ne, da Videosales und so, ja, die haben ja ihre Laptops und ihre Headsets, das reicht ja. Nee, das geht ihr in einem alten, verrosteten Käfer zum Kunden mit Badelatschen und einer zerschlissenen Jeans? Nö, machen wir nicht. Ja, macht ihr wohl, ihr macht's im Videocall. Ja. Ich habe einmal eine Firma gehabt, wo die mich als Kunden gewinnen wollte, war für eine Online-Plattform im Videobereich. Ich habe das ziemlich schnell beendet.
Ja.
Habe auch nie gekauft bei denen. Die wollten dann auch mit mir zusammenarbeiten. Habe auch die Zusammenarbeit nie angestrebt. Aus einem ganz einfachen Grund. Die verkaufen eine Videoplattform für Livestreaming und Webinare.
Ja.
Und der Kundenberater, / Sales Agent, Verkäufer, der saß im Großraumbüro mit Apple AirPods. Also unglaublich beschissene Audioqualität.
Ja.
Virtueller Hintergrund, also da ging einer durchs Bild hin, plötzlich hat man einen Arm von der Person gesehen. Es war unwürdig, weil ich musste mich so anstrengen zuzuhören.
Ja.
Ich habe es ihm nicht gesagt, weil das wäre eh nicht angekommen, aber die verkaufen ein Produkt, was mit Video und Ton zu tun hat und kriegen es noch nicht mal im Vertriebsgespräch hin.
Verrückt,
unfassbar.
Ne? Ja, also die.
Aber das sind auch diese Glaubenssätze, ne?
Aus meiner Sicht ganz viele Unternehmen viel zu wenig Gedanken drüber. Und der Vorteil ist ja auch, wenn du jetzt ein vernünftiges Setting hast, dann ist ja auch so ein Video aufzunehmen mal für LinkedIn oder mal 10 am Stück, wo du dem Vertriebler ganz einfach nur sagst, pass auf, wir haben ja eine Q&A-Liste. Das sind die 10 häufigsten Fragen unserer Kunden zu Produkt XY. Könntest du bitte pro Frage ein Video machen und das für deine Audience auf LinkedIn mal erklären? So. Und der hat ein Setting, so wie dieses hier, ne? Und das ist jetzt ja nicht, das muss ja nicht mega high price sein. Aber du brauchst eine vernünftige Kamera, du brauchst ein vernünftiges Mikro. Okay, jetzt kannst du den Hintergrund hier ein bisschen ordentlicher machen. Aber gut. Und dann kann der aber einfach mal reden. Und das mit der richtigen Schulung, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, einfach mal ein paar Videos aufnehmen. Wie viele Unternehmen sich schwer tun mit Videos? Mir fällt da immer der Kopf auf den Boden. Du brauchst kein Videoteam dafür. Musst du, wenn du ein paar Sachen erklärst. So, also die, und das machst du so, dann sieht das auch ganz gut aus. Du fühlst dich wohl dabei, hast jegliche Kontrolle. Es muss niemand neben dir sitzen. Es muss keiner mit im Raum sein. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, warum die meisten keine Videos machen, weil sie fremde Leute dann auf einmal vor ihnen stehen und sagen, hey, mach das oder mach dies. Das ist ja ein Riesen-Charme-Thema. So kann man selber rumprobieren. Und ich sehe es bei Unternehmen nach wie vor nicht. Es macht mir so Kopfschmerzen. Also die, wirklich, die, es ist doch nicht so schwer, Leute. Wir sind im digitalen Zeitalter. Eure Leute müssen digital kommunizieren können. Das ist ein digitaler Kommunikationsskill. Vollkommen selbstverständlich. Ja. Aus meiner Sicht.
Ja, und vor allen Dingen die nächste Welle, die kommen wird, da habe ich mich in den letzten anderthalb Jahren viel mit beschäftigt. Ich hatte jetzt dieses Jahr einen Vortrag dazu, dass mich noch tiefer eingestiegen ist, wie das Kommunikationsverhalten sich geändert hat. Also wir haben da wirklich eine stille Revolution in den letzten Jahren. Corona war nicht der Auslöser, das war eher der Brandbeschleuniger, sag ich mal, für das Thema. Ja, weil Jahre vorher schon war klar, dass viele Leute, gerade die jüngere Generation, sich hauptsächlich über YouTube informieren. Und das ist, die Zahlen sprechen für sich. Es ist, ich habe es jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber ich glaube, über 72% der Generation Z konsultiert erstmal YouTube, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Und dabei, das ist es völlig egal, ob es eine private oder eine geschäftliche ist. Da habe ich mit dem Professor Dr. Christian Schmitz von der Ruhr-Uni Bochum, kennst du ja auch, habe ich im Podcast mal drüber gesprochen und habe ihn explizit gefragt, sag mal, ich bei der Quelle, die ich habe, steht nicht, ob das B2B oder B2C ist. Sagt er, ist völlig egal. Kein Mensch ändert die Art und Weise, wie er Entscheidungen trifft, wenn er im Büro sitzt. Ne, und das sind klare Zahlen und ich erlebe es auch gerade, dass das finde ich so spannend, das macht mir so viel Spaß, dass jetzt aus der Generation ja nicht nur mehr Entscheider und Führungskräfte immer in die Unternehmen kommen, sondern das sind ja auch ganz häufig die Nachfolger. Also ich habe einen Kundenkontakt jetzt seit anderthalb Jahren, da übernimmt der Enkel des Gründers langsam die Firma, der ist Anfang 30 und hat mir damals zum ersten Kontakt, der kam auf mich zugesagt, jetzt kommen wir noch nicht zusammen, aber ich garantiere dir, wir kommen zusammen. Ich muss jetzt erstmal die Firma übernehmen, das wird ein, zwei Jahre dauern, bis alles läuft. Aber ich werde kein Geld mehr investieren in riesige Messestände, in unnötige Prospektdruckereien, in Messemarathons und sonst was. Also das werden wir alles auf ein Minimum, wir müssen Präsenz zeigen, runterfahren, klar. Aber ich werde im Videobereich massiv aufbauen, weil da kann ich viel besser skalieren mit einem viel geringeren Aufwand.
Vielleicht dazu ein kleines Beispiel, Florian. Du sagst es gerade. Mhm. Es ist einer unserer ersten Agenturkunden damals, Federnfabrik Schmied aus der Schweiz, kann auch jeder nachgucken, haben wir immer noch als Kunden. Und die haben mittlerweile, dass wir machen das ja auch als Agentur hier, dass wir das nicht nur Unternehmen zeigen. Ich zeige es ihnen lieber in der Regel, aber manche haben wirklich keine Kapazität und dann machen wir das als externe Sales-Agentur quasi, übernehmen wir deren LinkedIn-Vertrieb. Und für die machen wir das jetzt seit 5,5 Jahren. Und die haben mittlerweile den dritten Account. Wir haben natürlich mit einem Account gestartet und sind dann hochgegangen. Und die haben dafür mittlerweile 3 oder 4, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber 3 oder 4 Messen geskippt. Weil die einfach, die Logik ist ganz einfach. Auf eine Messe gehst du, weil du in die Hoffnung hast, dass deine Zielgruppe da hinkommt, dich sieht und du mit ihr in den Austausch gehst. Aber was ist denn jetzt, wenn du deine Zielgruppe 365 Tage im Jahr erreichen kannst, dann bist du darauf gar nicht mehr angewiesen. Und das haben die gecheckt und haben es einfach umgedreht und haben gesagt, es macht doch auch viel mehr Sinn, die Leute durchgehend 365 Tage im Jahr zu erreichen und zu bespielen, damit wir dann sichtbar sind, wenn wirklich der Bedarf da ist, als jetzt Riesenaufwände zu fahren zu diesen Messen, was weiß ich, nach Bologna und Rom und China, die waren sogar in China teilweise, oder also Asien, plus, ich glaube, eine war noch in den USA, hinzufahren und Riesenaufwand zu machen. Und bei denen, das ist ein 200-Mann-Unternehmen. Wenn die in die USA reisen, dann legen die den halben Vertrieb lahm. Ja, plus der Geschäftsführer fährt mit, diese Aufwände zu machen und zu sagen, das fließt alles so übers Jahr gesehen, tok, 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 zu uns. Und wir können das ruhig abarbeiten und die Kunden sehen uns dann, wenn der Bedarf da ist.
Ja. Und gerade international, das ist ja auch spannend, also LinkedIn in Kombination mit Video. Das so, ich meine, gutes Beispiel, ich hatte mit einem Unternehmen zu tun, die sind aus Maschinenbau und die haben in der Corona-Zeit, weil die im Bereich Welgesysteme tätig sind, haben die angefangen, dass sie, die Kunden konnten ja nicht mehr vorbeikommen, dass sie sich von den Kunden die das Schüttgut, was sie halt, worauf sie die Wagen einstellen und was sie mit ihren Kunden dann zusammen auch machen und wo sie die Kunden dabei haben, um zu zeigen, dass ihre Wagen das können, dass sie diese Testwiegungen, dass sie die halt relativ rudimentär noch mit 2, 3 Webcams über OBS halt live online machen. So, ging ja nicht anders. Es hat aber dazu geführt, dass selbst nach Corona die international interessierten Kunden fast gar nicht mehr vorbeikommen, um diese Testwiegungen zu machen. Weil die sagen, ey, also warum sollen wir jetzt aus Japan oder aus, von mir aus Italien da hochfliegen? Das reicht uns, wenn ihr uns live zeigt, wie das funktioniert. Und ich glaub's gar nicht, weil ich mir einen Mund fusselig schon geredet habe mit Vertretern Marketing. Die haben es zwar verstanden, aber wiederum die Entscheider dann haben es dann meistens nicht weitergetragen. Wenn du was zu zeigen hast, ein echtes Produkt, gerade Maschinenbau, der jetzt so am Struggle ist die letzten Jahre, du hast was live zu zeigen. Ey, du hast 3 Kameras, du kennst ja auch, du hast ja in deinem Studio, könntest du auch Maschinen präsentieren mit den 3 PTZ-Kameras. Das ist ja nichts anderes. Ja. Ferngesteuerte Kameras. Und du kannst im Videocall sagen, hier Mr. Smith aus South Carolina oder weiß ich was, aus China, Japan, sonst woher. Wir machen jetzt einfach nur einen Zoom-Call und ich zeige dir mal live die Maschine. Du kannst mir Fragen stellen, ich kann dir live die Sachen beantworten. Du musst hier nicht 4 Tage durch die Welt unterwegs sein, um dir das anzugucken.
Das ist ein Rieseneffizienz.
Und es geht nicht in die Köpfe rein. Es geht nicht rein. Also, wie gesagt, mit den Marketingvertretern, die verstehen es, die sagen, cool. Und dann zack, an der nächsten Stelle, spätestens wenn der Vertrieb dazukommt, ne, oder wenn die Geschäftsleitung dazukommt, dann heißt es, ja, das ist ja schon so eine Investition, da so 30.000 Euro für in die Hand zu nehmen für sowas. Ich meine, wir reden ja immer noch davon, kompletter Raum inklusive einer halbjährlichen Betreuung für den Preis, ist ja nicht nur die Technik.
Ja.
Dann denke ich immer nur, ja, aber wenn ihr einen Kunden damit gewinnt,
ja,
es ist bezahlt.
Ja,
und vor allem, ist so engstirnig, ne?
Ja, das ist voll Ende. Ich glaube, wir haben uns so teilweise im Vertrieb angewöhnt, durch diesen Lead-Generierungscharakter, den es dann so gibt seit ein paar Jahren. Alles geht auf Leads und Leads nurturen und so dieses, wie macht man im B2B eigentlich wirklich Geschäfte? Und ich sag mal, bei allem über 20.000 Euro, ein direkter Abschluss, den gibt es nicht. Und du hast einen Marketing-Cycle, du hast einen Sales-Cycle, der dahinter steckt. Das heißt, du brauchst immer deine Zeit. Und oft ist bei uns, ist beispielsweise oft ein Thema, ich sage den Kunden immer, unter 12 Monaten macht das keinen Sinn, Leute. Ihr kriegt ihr könnt keinen schwarzen Strich ziehen, wenn ihr nicht 12 Monate das durchgehalten habt. Je nach Projektgeschäft, in manchen Projektgeschäften macht es auch nach 24 Monaten erst Sinn. Aber die ist ein bisschen wie in der Politik. Die meisten denken, können nicht so weit denken, weil sie dann Angst haben, bis dahin habe ich meinen Job schon verloren, wenn ich keine Ergebnisse gebracht habe. Und dann sind sie wieder raus. Oder es ist aber fürs Unternehmen wäre es viel, viel besser, wenn sie es machen, weil es langfristig einfach das richtige Invest ist. Und ich glaube, ganz oft ist beim Thema Video auch so, dass die, ja, wie, das bringt uns morgen keine Kunden? Ja, dann machen wir es nicht. Dann ist ja Quatsch.
Genau, so. Das ist ja nur eine Ausgabe. Anderes Beispiel, weil du es gerade sagst, da könnte ich mich tierisch drüber aufregen, bei einer Firma, die
Herr Thomeister, sprechen Sie bitte ins Mikrofon.
Genau, ich spreche ins Mikrofon. echt, also da fällt mir gerade was ein, da war ich fassungslos. Die erzählten uns, dass sie in der Corona-Zeit angefangen haben, ist ein Großhandelsunternehmen, hatten wir witzigerweise 2, 3, mit denen wir zu tun hatten. Die haben in der Corona-Zeit angefangen halt, ihre Fachhändler über Livestreams, über neue Produkte zu informieren. So, dafür haben sie jedes Mal ein Studio angemietet. Das hat sie jedes Mal im Monat, wenn sie 2-mal gemacht haben, pro Livestream 3.000 Euro, also 6.000 Euro. So, dann haben sie nach der Corona-Zeit festgestellt, das ist ja gar nicht so doof, das weiterzumachen, da können wir im Außendienst ein bisschen sparen und haben das etwas reduzierter weiterverfolgt. Dann haben wir uns kennengelernt und dann, dann haben wir den Konzept entwickelt mit Studio und allem drum dran, war dann bei 40.000 Euro und dann fing das Geheule an. Ja, also da hätten sie jetzt ja kein Budget für. Stopp. Ihr macht einmal im Monat einen Livestream, ja? Der kostet 3.000 Euro, ja? Und ihr habt mir doch selber gesagt, ihr fangt morgens an vorzubereiten, weil ihr dann die Ware schon packt, in das Studio fahrt, was in der Nachbarstadt ist, alles aufbaut. Dann habt ihr die 2 Stunden Vorbereitung noch vor Ort und dann habt ihr 1 Stunde Livestream, ne, mit Gegenfragen und alles. Also nicht einfach nur raussenden, sondern dass auch die Fachhändler Fragen stellen können. Also der Tag ist im Eimer, ja. Ihr zahlt 3.000 Euro, ja. Und ihr habt kein Geld, wir waren irgendwie 36.000 Euro netto, euch jetzt ein Studio, ein kleines, viel kleineres, was sie da mieten, weil das brauchten sie gar nicht, einzurichten, wo ihr einfach mit dem Hubwagen, ich war ja vor Ort da, Hubwagen aus dem Lager hochfahrt, hier Sachen rein. Nee, da ist jetzt kein Geld für da. Also dann kriege ich nicht durch.
Verrückt, ne?
Also das sind so Schranken im Kopf manchmal. Klar, das ist Firmenpolitik, ne? Aber, ach ja.
Ja. Das ist halt... Sales manchmal.
Ja, es ist nicht unbedingt zielorientiert, sondern auch sehr viel darf man nicht vergessen. Je größer die Firma, desto mehr hat es auch natürlich mit Strukturen, Befindlichkeiten, persönlichen Vorlieben und Abneigungen zu tun.
Absolut.
Ist nicht immer das Ziel. Ja,
das ist
spannend.
Das.
Jetzt haben wir schon 1 Stunde hinter uns. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Es geht schnell.
Steffen, es war mir eine große Freude. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder. Wir haben uns ja auch schon jetzt eine ganze Weile nicht gesehen.
Ich hoffe auch.
Bei mir klingelt so im Kopf irgendwas mit, du willst dein Studio noch umziehen, ich sollte dann mal vorbeischauen bei Gelegenheit.
Ja, wenn es umgezogen ist, ja, es dauert noch ein bisschen.
Ja, auch alles gut.
Genau.
Prima. Dann sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Ich danke dir für deine Zeit,
Freude.
Für deinen Input.
Mein Lieber.
Gleich, gleichfalls meinerseits. Und an alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und nicht nur unsere hitzige Aufregung über die Uneinsichtigkeit vieler Leute im Vertrieb oder Marketing. Nein. Also ich wollte ja kein schlecht reden, es ist einfach nur so Unverständnis, wenn du halt miterlebst, wie man halt sowohl bei dir zum Thema LinkedIn-Vertrieb oder bei mir halt andocken mit Video, wie man sich so Vorteile einfach vorenthält. Das tut manchmal einfach nur weh.
Ja, und wir kennen halt auch die positiven Beispiele, ne? Das darf man vielleicht auch nochmal sagen. Also es ist ja nicht so, also uns würde es auch als Firma nach 7 Jahren nicht mehr geben, wenn das Ganze nicht erfolgreich wäre für die Unternehmen, die es am Ende des Tages durchziehen, ne? Und bei dir genauso. Also die, es gibt diese Positivbeispiele, aber sie sind halt wirklich, es sind noch sehr wenige, die da überhaupt rangehen an das Thema, weil es so unbekannt ist. Und ich glaube, dass da haben unsere beiden Themen eine große, große Parallele. Und deshalb von daher vielleicht von mir abschließend der Appell, nehmt den Mut in die Hand und testet solche Sachen aus. Und ihr müsst nicht die komplette Firma dafür umstrukturieren oder einen kompletten Vertrieb. Macht es mit einem Mitarbeiter, mit einem kleinen Team aus 3 oder so. Es müssen nicht alle sein. Aber so testen sollte man auf jeden Fall mal. Und dann kreiert man die Erfolgserlebnisse und dann kann man den großen Switch immer noch machen. Und das vielleicht als abschließender Appell von mir.
Sehr schön, danke. Gilt auch genauso für Video. Man kann auch erstmal mit einem Smartphone anfangen und potenziellen Kunden eine Videobotschaft schicken oder nachhaken beim Angebot. Ich sage nur das Thema Ghosting, Riesenthema. Auch da kann ich sagen, mit Videobotschaften ist die Erfolgsquote höher, weil das guckt man sich eher an, als dass man wieder eine Mail liest.
Ja.
Ja, also einfach mal probieren. Die Hemmschwelle ist nur im Kopf, wie immer. Und die falschen Glaubenssätze nach dem Motto, das kriege ich eh nicht hin und es muss perfekt sein. Nein, beides nicht richtig. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.